Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Immoralisten. Heute geht es um unser aktuelles Stück Happy Days at Obersalzberg von Manuel Kreitmeier. Der sitzt mir hier gerade gegenüber. Herzlich willkommen, Manuel.
Ja, hallo Florian, schön, dass wir reden können.
Genau, wir beide leiten gemeinsam das Theater der Immoralisten und möchten uns die folgende halbe Stunde beschäftigen mit den Hintergründen zu diesem Stück. Manu sagt, Happy Days at Obersalzberg, glückliche Nazis. Also, wir sehen das Plakat mit dem grinsenden Hitler und der glücklichen Eva Braun. Was haben wir uns darunter vorzustellen?
Ja, zuerst einmal ist der Titel natürlich eine ironische Brechung. Es ist natürlich, es sind also auch schon für die Leute, die dort auf dem Obersalzberg sitzen, in dem Fall 1944 keine glücklichen Tage tatsächlich mehr. Aber es war natürlich angedacht als so eine Art Feriendomizil für den Führer und seine Entourage. Und es war natürlich angedacht für glückliche Tage in der Sonne auf dem Berg mit dem schönen Ausblick. Und an diesem Setting sozusagen kann man ganz eindrucksvoll, glaube ich, den Untergang dieses Regimes, das eben für die Millionen von Menschen überhaupt keine glücklichen Tage, sondern das ganz große Grauen waren, nachzeichnen und kann zeigen, wie es sozusagen auch für die Leute auf der Sonnenseite der Geschichte und dieser Ideologie, also Menschen, die sich ein Leben unter dieser Ideologie wünschen, auch da zu ganz großen Katastrophen kommt und es überhaupt nicht zu Glück oder zu einer sozusagen Gesellschaft kommt, in der es lebenswert oder überhaupt nur zu leben wäre.
Aber fangen wir doch mal beim Anfang an. Es gibt bestimmt viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, was der Berghof ist.
Also man kann vielleicht so anfangen, der Berghof ist oberhalb von Berchtesgaden, also nicht nur der Berghof, sondern das ist halt das sogenannte Führersperrgebiet gewesen. Da gab es ja ganz viele Häuser, sowohl von den ganzen Nazi-Größen. Göring hatte da seine riesige Villa, Albert Speer hatte ein Wohn- und Atelierhaus gehabt. Und es gab natürlich auch viele Mannschaftskasernen fürs Wachpersonal, für die SS und so weiter. Es ist ein riesiges, nicht ein riesiges, aber ein sehr, sehr großes Gebiet oberhalb von Berchtesgaden. Und dort hatte eben Adolf Hitler seine, wenn man so will, private Ferienresidenz. Also eigentlich das Haus, wo er sozusagen eine Auszeit genommen hat von den Verpflichtungen, aber ähnlich wie heute Donald Trump, der ja auch auf seinem Privatanwesen sozusagen Staatsbesuche empfängt, hat Hitler den Berghof eben auch stark dafür benutzt, dort sozusagen ja die wichtigsten und auch die Leute, denen er das Gefühl geben wollte, dass es eine Nähe gibt sozusagen, dort zu empfangen. Also er hat da wirklich hochrangige Politiker der ganzen Welt empfangen, vor allen Dingen auch noch vor dem Krieg natürlich, auch Lloyd George und solche Leute waren dort.
Den britischen Premier.
Britische Premier und also viele, viele hochrangige internationale Politiker, aber auch sozusagen Künstler und so, also alle Leute, denen er das Gefühl geben wollte eigentlich, dass sie so eine Art Privataudienz haben dürfen. Sozusagen da hat er sozusagen wie eine Auszeit genommen, aber schon auch weiterhin Geschäfte getätigt, weil er hat ja auch diesen Mythos um sich gerankt, dass er eigentlich 24 Stunden für Deutschland nur arbeitet. Er hat ja quasi kein Privatleben, so war der Mythos. Aber Fakt ist, er hatte natürlich schon ein Privatleben dort. Genau, und da hat er schon ganz früh, weil Hitler ein Mensch der Routine war, hat er dieses Eck für sich entdeckt gehabt und hat dann im Laufe der Zeit immer mehr Gebiete dort oben und Grundstücke und Häuser aufkaufen lassen und sehr brutal auch seine linke Hand Martin Bormann hat wirklich die Obersalzberger enteignet und hat wirklich denen die Häuser weggenommen, damit sozusagen dieses Führersperrgebiet immer größer und größer gebaut werden konnte. Und es ist wirklich wie eine Parallelwelt eigentlich, die dort aufgebaut wurde.
Und gibt es einen Grund, warum das hier der Berghof bei Berchtesgaden war hier?
Also das kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Also Hitler hatte in diesem Haus, also das, was davor war, hat es ja dann neu aufbauen lassen, aber sozusagen dieses erste Haus, das da stand, da hat er sozusagen ganz früh schon wie so Urlaub gemacht. Ja, und da er sich da so wohlgefühlt hatte, dann später, als er so an der Regierung war, das aufkaufen lassen und ausbauen lassen und dann auch eigentlich große Teile abreißen lassen oder anbauen lassen, hat er sich da einen riesigen, wie du so willst, so einen rustikalen Palast eigentlich hingestellt, also mit so einem riesigen Panoramafenster zum Beispiel, das man versenken konnte, um den Blick wirklich auf diese Alpenlandschaft irgendwie zu haben von ganz oben.
Also diese erhabene Kulisse.
Genau, das ist eine ganz eine erhabene, aber auch sehr rustikale Kulisse. Mhm. Und da ist man schon mitten im Thema des Stücks eigentlich die Verbindung von einem Totalitarismus, von einer Idee, die sozusagen so übergroß ist, also die ganze Welt umschließt, diese Idee des Lebensraums, die Idee der Größe, so auch diese ganze Mittelalter-Symbolik und diese ganze Wagner-Oper, die damit dranhängt, in Kombination mit dieser kleinbürgerlich-rustikalen, bajuwarischen, österreichischen Seppelhusen-Welt. Er gibt ja auch sehr witzige Fotos eigentlich von Hitler relativ früh, wo er da wirklich mit Seppelhose und Wams da da Urlaub in den Bergen macht und mit seiner ersten Geliebten da auf so einer Picknickdecke sitzt. Also da gibt es wirklich, er war auf jeden Fall ein Mensch, der sich sozusagen ganz stark kulturell verortet gefühlt hat in diesem rustikalen, traditionellen, altdeutschen Stil.
Es ist aber alles kein Kalkül mit der Volkstümlichkeit. Also das ist nicht so, dass es jetzt wirken soll auf die Bevölkerung, dass er so rustikal ist, sondern das ist schon Teil der gesamten Ideologie, oder?
Es ist sicherlich, aber es ist bei einer Person wie Hitler, der so sozusagen, würde ich sagen, psychologisch gesehen, fern von seiner eigentlichen Kern der Persönlichkeit ist, der so narzisstisch, pathologisch narzisstisch war, dass sein ganzes Leben eine einzige Inszenierung war und dass alles sozusagen auch Teil der geschaffenen Biografie und Teil der geschaffenen Inszenierung bei ihm ist, ist es schwer zu sagen, wie weit er sozusagen tatsächlich sozusagen sich, ich glaube, jemals wohlgefühlt hat. Also mir kommt er vor, ich lehne mich jetzt da vielleicht psychologisch weit aus dem Fenster, weil so eine Figur wie Hitler zu psychologisieren ziemt sich ja quasi auch nicht. Aber mir kommt es so vor, als Theatermacher zumindest, dass er gar nicht er selber ist. Also all das ist Inszenierung und all das ist sozusagen, er lebt in einer einzigen Traumwelt, wenn man so möchte. Und zu dieser Traumwelt gehören eben Versatzstücke von Rustikalität, von großer Vergangenheit, von nordischem Mythos, von Oper und Wagner und diese ganzen Sachen. Das ist alles Teil seiner Persönlichkeit. Hitler ist, glaube ich, einfach ein Kleinbürger mit einer ganz verschrobenen Fantasie eines nicht gelebten Künstlers eigentlich.
Also Hitler als Künstler zu zeigen, ist, könnte man sagen, die Ausgangsannahme für dein Stück.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass er von seiner ganzen Persönlichkeitsstruktur her ein Künstler war. Also jemand, der den massiven Willen hat, sein eigenes Ego und sein eigenes Denken und Fühlen und Tun sozusagen der Welt zuzumuten in einem großen Kunstwerk. Und da er völlig unbegabt als Künstler, er hat ja angefangen sozusagen als Maler, als Postkartenmaler, es ist eine absolute Grauenhaftigkeit. Also er war einfach völlig unbegabt, weil das sozusagen überhaupt keine Inspiration hat. Das ist wirklich klein und ja, so hübsche so Stadtansichten, auch nur so halb gut, rein technisch, aber völlig ohne jegliche Inspiration, ohne künstlerische Inspiration tatsächlich. Aber wahrscheinlich war seine eigentliche Kunst am Schluss war wirklich die Welt wie als Leinwand zu sehen und darauf sozusagen seine große Idee, die natürlich eigentlich total uninspiriert war, weil sie eigentlich größtenteils von Wagner kommt und aus so kleinbürgerlichen Vorurteilen erwachsen ist und aus Ressentiment und sozusagen dieser Vorstellung von früher war alles besser und als Deutschland noch groß war und so. Also diese völlige Uninspiriertheit der Ideologie, aber in Kombination mit diesem Willen des Künstlers, es der ganzen Welt zuzumuten, ist die gefährliche Komponente bei ihm tatsächlich.
Inwiefern?
die ja auch heute bei den rechten Ideologien wieder eine gefährliche Tendenz ist, dass man sozusagen die Ideologie selber außer Ressentiments und dieser schönen, alten, verlorenen Welt, die es scheinbar mal gab, aber die es natürlich niemals gab, nichts zu bieten hat. Es ist immer ein Rückwärts, ein wir wollen es so, wie es mal war, jetzt bei Hitler, was weiß ich, im Mittelalter oder zumindest also vor dem ganzen Vielvölkerstaat und zumindest in der ganz alten deutschen Tradition, vielleicht wie bei Friedrich dem Großen, auch ein großes Vorbild für ihn ja, aber eigentlich doch sozusagen das seltsam deutsche, preußische, diese seltsam deutschen Tugenden, die aus dem Preußischen kommen, in Kombination mit der Überhöhung der Wagner-Oper, also eine ganz krude Philosophie, aber der Wille des Künstlers, sie auf die Leinwand zu bringen, und zwar auf die ganz große Leinwand, zuerst auf Deutschland und dann auf die ganze Welt. Und das ist, es ist sozusagen der total losgelöste Künstler. Also ich würde ihn, das ist sehr gewagt, sowas zu sagen, ich würde ihn von der Persönlichkeitsstruktur tatsächlich mit jemand wie Vincent van Gogh vergleichen eigentlich. Also völlig obsessiv in dem Willen, diese Kunstwerk zu schaffen und das der Welt zuzumuten, auch sozusagen völlig egal, wie die Resonanz der Umgebung darauf eigentlich ist und auch völlig egal, wie die eigentliche Realität sich darstellt, nämlich dass zum Beispiel die Kriegssituation überhaupt nicht mehr funktioniert hat und so weiter und so fort. Aber er hatte diesen Willen, das einfach zuzumuten und das durchzuziehen. Und er war eben im Grunde seines Herzens ein Selbstmörder, der gesagt hat, wenn es nicht klappt, dann geht es halt unter, dann gehe ich unter, dann geht alles unter. Und dann ist es auch wert, dass diese Leinwand der Welt vernichtet wird.
Ich glaube, wir haben dieses folkloristische Moment herausgehoben, aber ich glaube, ganz wichtig auch zu sehen ist, dass ja eigentlich auch die ganze Ästhetik von Hitler sowas fast Utopisches hat. Also die auch die Uniformen, die ganze Gestaltung, die Fahnen, das hat ja ein bisschen was von Science Fiction.
Und von Fetisch, Fetisch. Deswegen, also er war natürlich, was das angeht, mit diesem Willen der totalen Ästhetisierung tatsächlich ein Künstler. Man könnte jetzt, auch das wieder eine These, die man in ganz große Anführungszeichen setzen muss, man könnte so weit gehen, dass sogar tatsächlich die Bereinigung von sozusagen von in seinen Augen nicht dazugehörigem zu diesem großen Bühnenbild, das für ihn diese Welt und diese sozusagen weltgewordene Wagner-Oper darstellt, dass das Ausgrenzen oder in dem Fall auch die Vernichtung dessen, was für ihn dann nicht dazugehört, dass das in dem Gedanken selber schon enthalten ist. Also der Künstler kann es sozusagen per se schon nicht ertragen, dass auf diesem Bild oder in diesem Kunstwerk ein Fehler herrscht, dass da etwas ist, was in seinen Augen das ästhetische Ganze stört. Und das muss sozusagen weg. Und das hat er auf unfassbare Weise sozusagen durchgezogen. Und der ganze Staatsapparat und das ganze Volk hat da mitgemacht. Und diese Begründungen für die Endlösung sozusagen der Judenfrage bei ihm, die sind ja völlig Hanebüchern. Die kommen aus einem ganz kruden, aus einer ganz kruden Rassenideologie heraus. Aber ich glaube, für ihn selbst war viel wichtiger, dass in seinen Augen das Gesamtbild stört. Er hat als junger Mann sich in Wien wahnsinnig gestört daran, an diesem Multikulti, sage ich jetzt mal, an diesem, dass das nicht klar geordnet ist. Dass das nicht so ausschaut, wie er sich das vorstellt. Er hätte sich da vorgestellt, da ist die Ringstraße und da sind lauter reinrassige, sozusagen arische Menschen und das sieht so aus wie in der Wagner-Oper. Mhm. Die Wagner-Oper in Kombination mit der Ringstraßenarchitektur, würde ich sagen. Und alles andere stört.
Das muss weg, das ist auch.
Muss weg und für den Künstler gehört das nicht dazu. Und ich gehe so weit zu sagen, mich hat auch daran fasziniert, mich als Regisseur hat daran fasziniert, dass es natürlich im Kunstschaffen, oder du als Musiker weißt das auch, es gibt diesen Moment, wo man davor sitzt und sich sagt, irgendwas daran stimmt nicht. Und dann denkt man, wenn ich das nur hinbekomme, dass es alles in meinen Augen und in meinem künstlerischen Geschmack stimmt, dann ist es richtig. Und dann kann man es der Welt sozusagen zumuten. Und bei Hitler ist es in völlig pervertierter und abartiger und natürlich absolut katastrophaler und verbrecherischer Weise in seinem Künstlertum vorhanden. Mhm. Aber dass das sozusagen, dass er dieses in Anführungszeichen Gesamtkunstwerk auf schrecklichste Weise, Gesamtkunstwerk sozusagen der Welt aufstülpt, hat natürlich trotzdem zu tun, dass es alle anderen gedeckt haben und alle anderen mitgemacht haben. Die sind dem Künstler wie dem Rattenfänger von Hameln hinterhergelaufen und kamen dann aber halt nicht mehr raus, wie es in der Geschichte auch ist.
Nun gibt es ja viel zu dem Thema. Es haben sehr viele kluge Leute darüber gearbeitet seit Jahrzehnten. Es ist sehr viel Kunst gemacht worden darüber. Es gibt viele Filme zu dem Thema. Was ist denn jetzt das Besondere, das Interessante an dem Stück Happy Days at Obersalzberg?
Also ich würde sagen, diese Grundthese Hitler als Künstler ist in dieser Weise, und ich habe mich mit dem Thema ja sehr beschäftigt, fallen mir keine Beispiele tatsächlich ein, aber mag es sicherlich auch geben. Aber ich glaube, das Interessante am Stück ist jetzt unabhängig von dieser These einfach auch die Versuchsanordnung, wie sich diese grauenhafte Ideologie auch im Privaten bei ihm, also in diesem privaten Umkreis spiegelt und wie sozusagen diese toxische, auf eine Figur bezogene Beziehung dieses Umfelds von Hitler auch da sozusagen als todbringend und als völlig nicht lebensfähig erweist. Und in diese Versuchsanordnung im kleinen persönlichen Umkreis das große Ganze darzustellen. Wir haben ja, du kennst das Stück ja auch gut, wir haben ja auch sozusagen auf eine, glaube ich, durchaus interessante Weise sozusagen die auch den Holocaust im Stück drin, nur eben so verpackt, dass er wie, ja, also dass die Figuren diesem Holocaust nicht entkommen können.
Sie, also
können,
sie hocken prinzipiell im gemütlichen Wohnzimmer mit dem Blümchensofa hier bei uns auf der Bühne. Sie sind in dem Fall...
Aber auf dem Leichenberg,
genau, wenn das so wäre. Sie sind lauter schwarze Müllsäcke umrum. Das zeigt sich dann auch im Stück an einer Stelle, was da drin sein könnte, eben in diesen Säcken, beziehungsweise eben auch als Symbol. Und das ist die ganze Zeit eben da. Er wird also sozusagen seinen eigenen Müll im Paradiesberghof dann doch nicht los.
Er wird sozusagen, er wird die Welt einfach auch nicht los. Also er wird das, ich glaube, er stellt sich die Welt als, also er ist ein total nekrophiler Charakter. Er stellt sich die Welt als etwas total Totes eigentlich vor. Eine perfekte, tote Kulisse sozusagen, in der er seine Oper spielen kann, seine private Oper spielen kann. Und dadurch, dass die Welt, dass er zwar todbringend auf schrecklichste Weise natürlich agiert hat, aber dass der Tod trotzdem etwas ist, was als Lebendiges gegenüber in der Welt eben da ist, und der Tod agiert die ganze Zeit weiter, kann er sozusagen niemals etwas herstellen, was statisch wäre. Und er sitzt wirklich mit der Entourage auf den, wenn du so willst, Leichenbergen, und er kann dem Lauf der Welt und dem, was er angerichtet hat, und die Welt läuft eben weiter und wird niemals stillstehen, dem kann er nicht entkommen. Und gibt ja auch rein historisch ganz viele Belege, dass er ab einem gewissen Punkt ja auch wusste, dass die ganze Sache komplett schiefgelaufen ist und überhaupt nicht funktioniert. Und da hat er einfach, als er noch überhaupt in Deutschland unterwegs war, hat er seinen eigenen Waggon, die Scheiben halt zukleben lassen, damit er es nicht sehen muss, das Unheil, dass es der Krieg des sein Krieg angerichtet hat. Und später hat er natürlich versucht, alle negativen Informationen von sich wegzuhalten. Es gibt ja die berühmten Wutausbrüche von ihm, wenn irgendwer kam, der ihm eine Nachricht gebracht hat, dass es eben nicht gut läuft an der Front, dann hat er total rumgeschrien und hat
sozusagen... Dass Deutschland es auch nicht wert wäre, dass es es verdient hätte, unterzugehen.
Das ist sozusagen der allerletzte Punkt dann, aber ganz, ganz lange hält er ja, also bis zum ganzen Schluss hält er ja diese Illusion für sich und seiner Entourage aufrecht, dass irgendwie noch das große Wunder passiert. Also dass doch noch diese eine Armee, die da noch steht, die marschiert noch ein und befreit Berlin wieder, oder die Superwaffe kommt halt doch noch und man kann den Krieg doch noch drehen. So. Also bis zum Schluss glaubt er das jetzt. Und dieser Moment, den du jetzt beschreibst, mit Deutschland, es wird unterzugehen, das ist der Moment des Selbstmörders, der so viel sozusagen, der sein Leben und das Leben aller um ihn herum so an die Wand gefahren hat, der am Schluss sagt, ja, und dann ist es halt jetzt auch okay, dass das untergeht, und es ist okay, dass ich vernichtet werde, es ist okay, dass alle vernichtet werden. Also er hat immer mit dem Einsatz des All-In gespielt, und in dem All-In ist er von Anfang an auch mit drin. Also er scheut nicht die Selbstvernichtung. Ich glaube, auch da fehlt ihm letztlich der Lebenswille. Er ist total nekrophil, und der Tod ist schon in seiner allerjüngsten Persönlichkeit massivst vorhanden.
Jetzt kommen wir mal von den allgemeineren Aussagen zu dem Thema und vor allem zu der Persönlichkeit Hitlers zum Stück selbst und zu den Bemerkenswerten auch in dem Stück und weswegen wir das auch gemacht haben. Weil ich wollte nur sagen, es ist sehr viel gearbeitet worden zu dem Thema, also warum braucht es jetzt noch die Moralisten, die dieses Stück machen? Und das Spannende daran ist, dass wir versucht haben, einen Blick auf die Sache zu werfen, der von einer anderen Position als von dem ein weiteres Mahnmal errichten eigentlich ausgeht. Also wir versuchen eigentlich, unser Publikum hinein zu verwickeln in die Denke, also in das, warum, die interessanteste Frage ist ja für uns, die Nachgeborene sind, wie konnte es so weit kommen? Warum haben so viele Menschen eben daran geglaubt, dass das funktioniert? Und der Ansatz, den wir und den du gewählt hast für dieses Stück, ist eigentlich im Grunde genommen das beim Wort zu nehmen, das ernst zu nehmen, also diese ideologische Betrachtung, auch dieses, dass man hoch hinaus muss, dass man zurück muss, eben auch zu dem Guten, diese Werte dieses Deutschtums, um letztendlich das Publikum so weit darin zu verwickeln in diese Denke, dass es an irgendeinem Punkt merkt, verdammt, jetzt bin ich dem auch aufgesessen, oder würdest du das so auch so sehen, oder?
Jein, also ich glaube tatsächlich, dass diese rechte und faschistische Ideologie nichts zu bieten hat. Die hat einfach wirklich nichts zu bieten, und die hatte auch eigentlich damals nichts zu bieten. Außer eben, dass man diese Ressortiments ausleben kann und dass man an eine, ja, also so dieser scheinbare Wille, ja, jetzt drehen wir die Uhr zurück und jetzt ist Deutschland wieder so, wie es vor dem Krieg war und so, die hat ja nichts zu bieten. Das ist auch nicht der eigentlich faszinierende Punkt. Klar, das waren so die Parolen, die natürlich viele Deutsche angesprochen haben, weil sie sozusagen sich da wiedererkannt haben. Aber es ist einfach so, dass es ohne die Figur Hitler nicht funktioniert hätte. Also dieser Mann hatte wirklich in Anführungszeichen diese Führerqualitäten, und er hatte die Qualitäten eines Gurus. Er hatte die Qualitäten einer religiösen Guru-Figur, und als solche hat es funktioniert, dass die Leute nachgelaufen sind, weil sie gesagt haben, wenn jemand so überzeugt davon ist und das so diese Energie auch aufbringen kann, das so zu vertreten und das so auftritt mit diesem quasi, ich bin Siegfried mit dem Schwert aus der Wagner-Oper, dann muss da was dran sein. Und dann ist das die neue Größe, hat man das Gefühl, und das ist eine emotionale, sozusagen eine emotionale, emotional respondierend, dass man das Gefühl hatte, das löst fast orgiastische Züge, das löst fast etwas Orgiastisches bei mir aus. Da ist das Feuer, Große, ja. Das Große, da ist jemand, der läuft voran, und da laufen wir durch den Hochofen mit ihm durch, weil es geht zu groß, zu Größe, zu Erhabenheit, hoch hinaus in den Berg. Das sind ja auch die Symbole in meinem Stück. Aber das Wichtige, was du ja auch gesagt hast mit den Nachgeborenen, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, ich hatte das Gefühl, dass wir doch die letzte Generation sind, die noch Menschen kannten, die in diesem System gelebt haben. Und zwar nicht jetzt als Kinder vielleicht, sondern wirklich dort noch gearbeitet haben, dort noch wirklich als sozusagen Erwachsene, die auch zur Verantwortung zu ziehen sind, weil sie eben Erwachsene sind und eben haben urteilen können. Wir sind die Letzten, die diese Menschen vielleicht noch kannten. Und aus meiner Geschichte heraus natürlich auch ganz klar, ich hatte eine Großmutter, die eben bei einem sehr hohen Nazi als Hausmädchen gearbeitet hat, und ich hatte viele Gespräche mit ihr da später darüber, und es hat mich einfach interessiert, wie ganz normale Menschen in so einem System agieren und auch sozusagen ja schuldig werden, beziehungsweise auch einfach immer bereit sind, jemand, der vorausgeht, nachzugehen. Mhm. Also ich erinnere mich, dass meine Oma zum Beispiel über diesen Nazi, bei dem sie gearbeitet hat, auch sehr viele gute Worte hatte. Also sie meinte, er ist ein sehr kultivierter, freundlicher Mensch. Sie hat ihn immer als sehr gerecht zum Beispiel empfunden und so weiter. Und gleichzeitig hat sie sozusagen auch mitgekriegt, für was der verantwortlich war. Und sie hat auch bei der Flucht, die sie dann antreten mussten, als die russische Armee kam, wollte der auch die SS-Uniform nicht ausziehen. Und sie musste ihn dann mit der Pistole, mit seiner eigenen Dienstwaffe bedrohen, diese Uniform auszuziehen, weil er bis zum Schluss an den Endsieg geglaubt hat. Und bis zum Schluss zum Beispiel, es kam auch später dann raus, fanatischer Antisemit war. Und diese Kombination, dass es sozusagen, dass das nicht erst einmal nur sozusagen böse Menschen waren, sondern dass es verführte Menschen waren, die einer falschen und erstmal groß angelegten und groß aussehenden Ideologie nachgelaufen sind, die eigentlich nur aus kleinbürgerlichen Vorurteilen bestand. Von daher, ja, das Denken und die Verwicklung in das Denken, da, natürlich, das passiert im Stück schon. Vielleicht vor allen Dingen die Verwicklung in diesen Gedanken, dass es alles größer und dass es doch eine Lösung für alles gibt und dass das alles doch vielleicht ganz einfach ist und dass man auch niemand sein kann und etwas werden kann. Also diese Größe, dass Deutschland klein und beschnitten und gedemütigt war und wieder etwas werden kann, wie bei Hitler die Idee, wie bei Friedrich dem Großen.
Jetzt ist ja dieses Stück nicht unbedingt ein klassisches Beispiel für unsere Art und Weise, Geschichtstheater zu machen. Wir haben ja viele Stücke gemacht, die auf historischen Quellen fußen. Und was ja unser Publikum interessieren würde, ist, wie akkurat sind denn die Elemente, die da vorkommen? Oder wie spekulativ sind auch Teile? Also jetzt zum Beispiel die angedeutete Beziehung zu Albert Speer, also da gibt es eine gewisse Form von homoerotischer Komponente, auch die Beziehung zu Eva Braun. Also wie bist du umgegangen mit diesen historischen Figuren? Was hast du frei hinzugedichtet?
Also ich bin natürlich damit umgegangen wie ein Künstler und nicht wie ein Historiker. Deswegen schreibe ich kein Buch darüber, sondern habe ein Stück oder eine Kunstform gewählt, damit umzugehen. Es hat natürlich sozusagen ganz klare Fakten und es hält sich auch an diese Fakten und an diese historischen Kenntnisse, die aber natürlich auch irgendwo aufhören. Also an der Schlafzimmertür hören sie auf dann am Schluss. Ja. Es gibt natürlich viele Berichte von den Kammerdienern, Sekretärinnen und so weiter zum Privatleben Adolf Hitlers und Eva Brauns zum Beispiel auch. Aber es gibt darüber keine gesicherten Erkenntnisse. Es gibt aber sehr wohl einen Indizienprozess und ich glaube, ich führe einen Indizienprozess gegen Hitler und seine Umgebung. Und man kann da schon, wenn man die Quellen zusammensucht, zum Beispiel viele Belege für diese Homoerotik bei Hitler finden, die aber hundertprozentig niemals ausgelebt war.
Das asexuelle eigentlich.
Genau, Hitler ist wahrscheinlich, es gibt viele Berichte darüber, dass er eigentlich impotent war. Ich glaube tatsächlich auch, er hatte gar keine Sexualität. Aber auch wenn man asexuell oder impotent ist, hat man eine Libido. Und ich glaube, Hitler hat eine massive Libido, die er aber sozusagen anders auslebt. Also seine Reden zum Beispiel haben die Form eines onanistischen Aktes, der am Schluss immer in einem orgiastischen Geschrei quasi endet. Und wenn man ihn zuschaut, dann hat man wirklich das Gefühl, da ist jemand, der also völlig in Ekstase gerät und dann sich wie komplett entlädt und dann ist eigentlich auch nichts mehr da. Es gibt viele Berichte darüber, dass er nach diesen Reden wieder völlig persönlichkeitslos war. Er war völlig ausgelaugt und er war einfach wieder in sich zusammengefallen quasi. Und diese Sachen wie die Homoerotik, die angedeutet ist zu Albert Speer, die basiert auf Fakten, gerade von Albert Speer, der sagt, wenn Hitler überhaupt einen Freund gehabt hätte, den er nicht hatte, weil er gar nicht in der Lage war, zwischenmenschliche Beziehungen auf irgendeine Art zu führen, die nicht völlig hierarchisch waren oder in denen er immer trotzdem die Rolle des Führers gespielt hat, dann wäre ich das gewesen, sagt Albert Speer. Und dadurch, dass sie sich in diesem Kunstbereich sozusagen getroffen haben, also Speer ist der Einzige, mit dem er wirklich diese langen privaten Zweierzusammenkünfte hat, weil er mit ihm über Kunst reden kann, über Architektur, da kann er sich völlig ausleben, das ist sein Steckenpferd. Da kann er über die ästhetische Qualität seines Dritten Reiches und seiner sozusagen Welteroberung reden, die für ihn, meine ich, die entscheidende tatsächlich Kategorie ist, die aber überhaupt nicht historisch eigentlich so angeschaut wird. Ich glaube, die ästhetische Qualität ist eine ganz entscheidende Qualität bei ihm. Und die Bereinigung von dem Nicht-Dazugehörigen ist Teil auch der ästhetischen Konzeption. So, aber zum Beispiel zum Sexleben mit Eva Braun oder zu dieser Beziehung mit Eva Braun, da gibt es so viele Aussagen von Kammerdienern, die eigentlich alle sagen, also wir haben nie was mitgekriegt. Also die Laken waren immer weiß, da gab es nie Spermaflecken oder irgendwas. Es gibt auch Thesen, dass Hitler ja sehr pervers veranlagt gewesen sein soll. Aber das ist natürlich völlig spekulativ. Und diese Thesen, die stammen auch aus der Zeit, wo man noch versucht hat, Hitler zu verunglimpfen, weil sie zu seinen Lebzeiten getan wurden. Aber ich glaube, ich habe versucht, sozusagen meinem Bauchgefühl zu vertrauen. Und ich glaube, das ist das, was man als Künstler tut. Am Schluss mischt man die Farbe nach seinem Bauchgefühl und trägt sie nach seinem Bauchgefühl auf die Leinwand auf. Anders kann man es nicht machen. Man kann es vorbereiten und fundieren. Und das haben wir natürlich getan und das habe ich getan. Und dann muss man die Farbe auf die Leinwand bringen.
Also vier Figuren sind ja auf der Bühne. Das ist Eva Braun, das ist Speer, die beiden haben wir schon erwähnt. Und das ist Dr. Morell. Mit diesen vier Figuren insgesamt führst du also dieses Thema durch. Warum Dr. Morell und warum keine andere Figur, also warum keine fünfte oder warum ist für dich letztendlich dieses Quartett stellvertretend auch für die ganze Situation?
Tatsächlich, weil man eigentlich das, was man über Hitlers Persönlichkeit erzählen kann, an diesen Figuren zeigen kann. Also seine Beziehung zu Eva Braun ist eine hierarchische Vater-Tochter-Onkel- Mädchen-Situation, die sich durch seine ganze Biografie und seine ganzen Beziehungen zu Frauen widerspiegelt. Er hatte immer diese Beziehungen, die es gab, immer sehr junge, sehr unreife Frauen, die überhaupt nicht auf Augenhöhe waren, auch von der Intelligenz her nicht, von der Erfahrung her nicht und die für ihn nicht gefährlich waren, die wie so ein hübsches Anhängsel waren, denen er, seine persönliche Beziehung besteht eh darin, dass er allen die Welt erklärt, also man weiß ja diese ganzen Gespräche, die er da, diese berühmten Tischgespräche, das waren Monologe. Hitler hat allen die immer gleichen Sachen erzählt, seine Steckenpferd-Themen, was weiß ich, Hunde, natürlich Politik, irgendwie natürlich Krieg, irgendwie Wagner, Filme, war ein großer Filmfan auch, also die immer gleichen Themen kommen in unendlichen Monologen immer wieder und da hat er natürlich eine Figur wie Eva Braun, die einfach dazuhört, die bewundert ihn unendlich. Und die hört ihm zu und die will alles machen, dass er sie beachtet, dass er sie liebt. Und vor Eva gab es ja die Geli Raubal in den späten 20er Jahren, ganz ähnliche Frau, sieht auch sehr ähnlich aus. Auch dieses Rustikale, dieses recht Propere, dieses Hübsche, auch dieses durchaus eben Unerfahrene, auch ein bisschen Dumme. Und irgendwann hat er die satt und dann hat er die quasi ja eigentlich damit gestraft, dass er nicht mehr anwesend war, weil es ihm nichts mehr gegeben hat sozusagen und weil es ihn auch genervt hat. Also man weiß, dass Eva ihn so wahnsinnig genervt hat auch. Und dann haben die ihm halt immer mit Selbstmord gedroht und die G.D. Raubal hat sich das Leben genommen mit seiner Pistole und das war für ihn so traumatisierend, dass Eva, und Eva wusste das, immer wenn Eva mit Selbstmord gedroht hat, ist er wieder bei der Stange gestanden, weil das hätte er nicht verkraftet, wenn sie sich umgebracht hätte. So, stattdessen gibt er ihr die letzte, und auch da ist wieder alles eine Wagner-Oper, die letzte Erlösung, der gemeinsame Selbstmord, das ist das, was er ihr anbietet, die, sozusagen die Eheschließung am Schluss noch, dann der gemeinsame Selbstmord. Und für sie ist das, würde ich jetzt auch wieder psychologisch aus dem Fenster gelehnt sagen, eigentlich okay, weil es die Vereinigung am Schluss im Tod gibt und das überzeugt sie innerhalb
wie
dieser...
Wie in der Götterdämmerung.
Wie in der Götterdämmerung, es überzeugt sie in dieser Konsens. Es hat ja ihr auch so weit eingeimpft über diese vielen Jahre, dass sie war wie das sprechende Hündchen von ihm, würde ich sagen.
Es gäbe noch viel, viel mehr dazu zu sagen wahrscheinlich.
Über Dr. Morell würde ich vielleicht ganz kurz noch was sagen wollen. Das ist auch eine interessante Sache. Hitler war ja unglaublich kränklich und auch hypochondrisch tatsächlich. Und er hatte, weiß man ja auch, am Schluss sehr, sehr viele, er war sehr angeschlagen gesundheitlich, hatte wahrscheinlich Parkinson. Das ist mittlerweile relativ gesichert. Und er hatte diesen Scharlatanarzt um sich, also der wirklich ganz schlechte Referenzen hatte und der eigentlich berühmt war für irgendwelche Wunderpillen, die überhaupt nicht gewirkt haben. Und Hitler hatte insgesamt um sich immer sehr mediokre Menschen, weil die waren einfach unter ihm, da konnte er eben den Führer spielen, weil die ihm nicht gefährlich waren, intellektuell oder sonst wie. Und dieser Dr. Morell ist eine interessante Figur, weil man auch weiß, dass er Hitler Aufputschmittel verschrieben hat, dass er ihn unter Amphetamin, also unter Crystal Meth gesetzt hat zum Beispiel. Und man ist sich auch nicht sicher, wie weit auch dann der völlige Größenwahn am Schluss und die völlige Realitätsverlust bei ihm in diesen letzten Jahren und vor allem in diesen letzten 2 Jahren durchaus auch durch den Drogenkonsum zum Beispiel passiert ist oder zumindest wesentlich verschlimmert wurde dadurch. Also das sind interessante Thesen und Dr. Morell steht natürlich ganz klar für einen Opportunisten, für jemanden, der niemals sonst eine Karriere gemacht hat und der plötzlich da on top of the world quasi sitzt, weil eben Hitler von ihm abhängig ist. So. Also Hitler hatte eigentlich diese ganzen mediokren Leute hochgefüttert und die sind da wie so Parasiten um ihn herum und das ist wie der Hofstaat, ganz klar.
Wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, mit den Nazis möchte ich nicht unbedingt jetzt mich beschäftigen, was würdest du demjenigen sagen, warum lohnt sich der Besuch in dieses Stückes?
Ich glaube, es steht in der heutigen Zeit mit den heutigen politischen Entwicklungen überhaupt nicht zur Debatte, ob ich mich damit beschäftigen will oder nicht. Ich glaube, wenn wir uns mit der Vergangenheit und auch vor allen Dingen mit diesem Kapitel der deutschen Vergangenheit nicht mehr beschäftigen, dann sind wir auch nicht mehr geschützt davor, dass uns die gleichen Irrtümer und Fehler und dass der gleiche Rattenfänger uns wieder verführt, davor sind wir nicht gefeit. Ich glaube, wir müssen uns damit beschäftigen, denn historisches Denken ist absolut wesentlich, um die Gegenwart zu verstehen und es ist absolut wesentlich, um Fehler nicht wiederzumachen. Und das ist ja nicht nur ein Fehler, der passiert ist, das sind 6 Millionen tote Juden, das ist der Holocaust und das ist ein unfassbar brutaler Weltkrieg, die Zerstörung unfassbar vielen Kulturgutes allein in unserem Land. Also das hat es ist wirklich, das sind die zwölf schrecklichsten Schicksaljahre auf jeden Fall des 20. Jahrhunderts. Das ist, da kann man sich nicht damit beschäftigen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nicht nur in Erinnerungskultur ergehen, sondern dass wir jetzt tatsächlich, und das hat ja der Film Zone of Interest zum Beispiel auch jetzt gemacht, dass wir uns auch mal mit der Seite der Täter beschäftigen. Wir dürfen natürlich nie die Opfer vergessen, aber die Täter sich mal anzuschauen, warum sind denn Leute in so einem System, warum sind die dem nachgelaufen und warum sind die in diesem System geblieben und warum gab es dann ja doch nicht so viel Widerstand im Dritten Reich. Also warum konnten Leute sich dort auch einnisten und wie konnten sie das ganze Grauen ausblenden und wie konnten sie bis zum Schluss, also bis wirklich die Panzer in Berlin stehen, immer noch den Glauben, und ich glaube, dass der Begriff Glaube ist in dem Fall ganz entscheidend, den Glauben haben, dass der Führer uns noch retten wird. Und es ist ein Stück, und oder diese Geschichte oder die Beschäftigung mit der Geschichte und auch mit diesem Stück ist die Beschäftigung mit einem religiösen Wahn eigentlich, dem Menschen anheimfallen, die die Realität ausblenden und sich die Welt so bauen, wie er in einem religiösen Wahn oder eben, und ein Kunstwerk ist auch ein religiöser Wahn, in einem Kunstwerk stattfindet.
Dennoch ist dieses Stück ja bei aller Schwere und Krassheit des Themas ja auch bewusst komisch. Ja? Also man muss wirklich richtig lachen an manchen Momenten und ertappt sich dabei und fragt sich, darf ich das? Also darf ich quasi über so einen Jahrhundertverbrecher wie Hitler, darf ich da lachen?
Ich glaube unbedingt und auf jeden Fall. In unserem Theater steht Komik immer neben Tragik und beides bedingt sich. Also Tragik wird immer auch tragischer durch Komik tatsächlich. Eine der witzigsten und großartigsten Komödien der Filmgeschichte zum Beispiel ist Der große Diktator von Charlie Chaplin. Ja. Auch ein Film über Adolf Hitler zu einer Zeit, als Hitler sozusagen seine Verbrechen begangen hat.
Dass man das noch nicht wusste, was
genau, oder ich würde als Ausgangsthese immer den Satz von Bertolt Brecht aus dem Arturo Ui nehmen, den ich vielleicht kurz zitieren darf. Die großen politischen Verbrecher müssen durchaus preisgegeben werden und vorzüglich der Lächerlichkeit. Denn es sind vor allem keine großen politischen Verbrecher, sondern die Verüber großer politischer Verbrechen, was etwas ganz anderes ist. Hitler ist eine lächerliche Figur, sicherlich auch eine tragische Figur, wenn man ihn überhaupt so betrachten darf, weil er so völlig entmenschlicht ist, auch persönlich da gar keine emotionale Persönlichkeit hatte, glaube ich. Aber er ist völlig lächerlich in seinem Gehabe, in seinen Auftritten. Er ist lächerlich gefährlich.
Ja. Mir kommt da auch der Ausspruch von Hannah Arendt in den Kopf hier mit der Banalität des Bösen. Ja, das ist ja
das ist es sicherlich,
wahrscheinlich die gleiche Richtung.
Sicherlich. Die Banalität des Bösen bezieht sich bei Hannah Arendt natürlich eher auf die Mitläufer und auf die Bürokraten. Hitler ist ja der Visionär. Die Bürokraten sind die, die es ausführen, für die große Vision ausführen. Das sind die Pinsel oder die Farbe von ihm. Er ist ja in seinen Augen der Visionär. Aber natürlich ist er lächerlich und ist sein Privatleben unendlich lächerlich in seiner Biederkeit, wie er da mit dem Blümchen sowas sitzt, und sein persönlicher Geschmack ist so, würde ich schon zu seinen Lebzeiten, so lächerlich und so von gestern, und sein künstlerischer Geschmack, und es ist ja, wird ja auch Hitler als Künstler betrachtet, ist so peinlich, würde ich fast sagen, dieses altdeutsche Gemahle, was er da gut fand, zu einer Zeit, wo wir hier den Expressionismus haben. Er ist als Künstler so lächerlich wie als Mensch, aber er ist natürlich bis heute eine faszinierende Figur, allein weil er diese unfassbare Auswirkung hatte. Und ich glaube, es ist keine Hitler-Parodie, aber es ist ein Stück, in dem man über Hitler auch lacht, und über diese Entourage in ihrer Lächerlichkeit würde ich auch sich die Schenkel klopfen muss. Aber immer natürlich wird es gebrochen und man hat im nächsten Mal, bleibt es einem im Halse stecken, und das ist das, wie wir Kunst ja immer machen. Es ist dieses kathartische
Element. Braucht die Fallhöhe.
Es braucht die Fallhöhe. Und der Zuschauer geht, ich würde das Stück immer als Horrorkomödie bezeichnen. Den Zuschauer gruselt es und er muss ganz viel lachen.
Und wie immer haben wir uns bemüht, ein Kunstwerk zu schaffen, das sie zum Denken anregen soll, nicht die Lösungen bietet, keine Antworten bietet, aber vielleicht neue Möglichkeiten, neue Perspektiven, neue Blicke auf dieses Thema ermöglicht.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir und Ihnen alles Gute, passen Sie auf sich auf.
Und kommen Sie vorbei bei Happy Days at Obersalzberg. Danke.